Grüß Gott und herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert und ich lade Sie ein zu folgendem Thema für die kommenden Stunde, die heilende und tröstende Kraft der Hoffnung. Dazu spricht kein anderer als Pater Christoph Kreitmeier, erst Franziskaner im Kloster der 14 Heiligen und heute aus Bad Staffelstein zugeschaltet. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Grüße Gott, Frau Engert.
Ja, wie geht das denn nun? Ich habe mir folgende Gedanken mal gemacht. Wie kann ich denn ein hoffnungsfroher Mensch werden, wenn ich vielleicht gerade durch eine Lebenskrise, durch Krankheit oder auch durch den Verlust eines nahestehenden Menschen oder auch durch den Verlust der Arbeitsstelle in einer ausweglosen Situation bin? Es muss ja auch gar kein äußerer oder schlimmer Umstand sein, der mich vielleicht belastet. Vielleicht ist es auch nur ein melancholischer Wesenszug, der es mir immer wieder schwer macht, mich für die befreiende Kraft der Hoffnung zu öffnen. Vielleicht sind es Menschen mit einer umwerfend bejahenden Lebenseinstellung, die so felsenfest vom guten Ausding aller Dinge, die sie in die Hand nehmen, überzeugt sind, dass es mich manchmal stutzig macht, weil dem lebensfrohen Optimisten und Glückspilz alles viel leichter fällt. Und die latent Trauernden, lasten sie sich diese Bürde selber auf? Oder können auch sie zwischen dem oder zu dem besonderen Reservoir an Widerstandskraft gelangen, das die christliche Hoffnung zu geben verspricht? In Zeiten starker Grippeanfälligkeit, die wir nun gerade haben, wollen wir also auch die Frage stellen, wie kann ich mein geistliches Immunsystem wieder in die richtige Ausrichtung bekommen? Ja, und dazu sind wir, glaube ich, ganz richtig bei Ihnen, Pater Christoph. Weil Sie in der Basilika der 14 Heiligen, übrigens die drittbekannteste deutsche der Wallfahrtskirche, das vielleicht noch bekannter als, dass es auch ein Wallfahrtsort ist, dort haben Sie ein geistliches Zentrum aufgebaut unter dem Motto auch, lasst uns eure Hilfe sehen. Gemeint ist die Hilfe wahrscheinlich der 14 Heiligen, der Nothelfer.
Ja.
Sie bieten dort therapeutische Beratungsgespräche an, sind dort seit 2005 auch als stellvertretender Klosterleiter mittlerweile, aber auch wieder mit mehr Zeit für die Seelsorge. Denn Sie sind Sozialpädagoge, Theologe und Psychotherapeut. Und als solcher bieten Sie ja ein ganzes Spektrum an Themen, die Sie abdecken in Vorträgen, in Erwachsenenbildung, zum Beispiel Beziehungs- und Eheschwierigkeiten, Fremdgehen, Identitätsfindung, aber auch Arbeitsunzufriedenheit oder allgemeine Lebenskrisen, Umgang mit Depressionen und Glaubensfragen auch, um hier nur mal so ein paar Felder herauszupicken, denen Sie sich besonders auch angenommen haben. Ja, und heute geht es um die heilende und tröstende Kraft der Hoffnung. Vielleicht kurz eine Frage vorab, Pater Christoph. Ist es denn so, dass Sie heute feststellen, dass Menschen zunehmend hoffnungslos sind?
Kann man so nicht sagen. Es gibt verschiedene Zeiten, wo das zunimmt. Dazu könnte man sagen, die Tendenz ist heute schon etwas verstärkt, aber es gab sicher schon Zeiten, wo es größer war, wo es aussichtsloser war. Heute ist es wichtig, dass wir, und da bin ich recht zuversichtlich, die geistliche Dimension auch wieder neu entdecken, die spirituelle Dimension. Da haben Sie ganz was Wichtiges in Ihrem Vorspann gesagt, nämlich das geistliche Immunsystem stärken.
Ja, dann sind wir jetzt gespannt und machen uns mit Ihnen gemeinsam auf den Weg. Ich gebe Ihnen das Wort und im Anschluss an die Gedanken, die Sie uns vortragen, besteht auch die Möglichkeit, dass Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich dazuschalten und hier direkt in der Sendung auch mit Ihren Fragen kommen und Ihren Anliegen. Bitte, Pater Christoph.
Ja, ich möchte den Vortrag beginnen mit einem Zitat von Václav Havel. Das heißt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Noch einmal, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Also wenn ich auf den Mann schaue, der das sagt, Václav Havel, dem frühen Präsidenten der Tschechischen Republik und einen Schriftsteller, der lange auch im Gefängnis war, dann glaube ich ihm das. Denn er ist jemand, dem ich vertraue. Ich schaue immer auf Menschen, so wie Sie es im Vorspann gesagt hatten, ich schaue auf Menschen, ob das, was sie sagen, auch für mich relevant sein kann, ob das mit ihrem Leben zusammenpasst. Hoffnung ist eine ganz wichtige und elementare seelische Kraft. Hoffnung hilft uns, über gegenwärtige Schwierigkeiten, Belastungen, ja sogar existenzielle Tiefen hinweg zu blicken, auf einen Horizont hin sich auszurichten, künftige Lebensmöglichkeiten zu schauen. Aus solchem Blick in die Zukunft können wir dann immer innere Stärke und Kraft für die Gegenwart gewinnen, die aus den unmittelbar erlebten und wirksamen Umständen einer Depression oder einer schwierigen Situation nicht zu schöpfen ist. Hoffnung ist eine besondere Fähigkeit des Menschen, in dieser Weise Künftiges vorwegzunehmen und sich in dieser Form selbst auch Mut zu machen. Hoffnung hat aber nichts zu tun mit billigem Positive Thinking. Dazu werden wir gleich noch kommen. Was Hoffnungslosigkeit ist, das wissen wir. Keinen Ausweg mehr sehen, nicht mehr weiter wissen, in sich gefangen sein, alles verdunkelt sehen, blind sein für jeden Hoffnungsschimmer. Aber was ist Hoffnung? Und wie kommen wir an diese, möchte ich mal sagen, übermenschliche Kraft in Anführungszeichen heran? Es gibt ein altes lateinisches Sprichwort, das heißt, dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Und das weist schon darauf hin, dass die Weisen des Altertums das Hoffen als ein so elementares Lebenselixier wie das Atmen ansahen. Damit haben wir auch schon eine erste Erkenntnis. Die Hoffnung ist so etwas wie der Atem der Seele. Ein weiteres Sprichwort sagt, das kennen Sie alle, die Hoffnung stirbt zuletzt. Solange wir also physisch am Leben sind, ist unsere Hoffnung nie ganz tot. Sie benötigt unser Interesse und unsere Zuwendung, unsere Hege und Pflege, um zu Kräften zu kommen. Ganz wichtig, zweite Erkenntnis, die Hoffnung braucht Übung, als wäre sie eine leibliche Funktion. Ähnlich wie wenn man nicht eine körperliche Übung immer wieder macht, dann rostet man ein. Wenn man nicht mehr spazieren geht oder etwas für seinen Körper tut, dann kommen die Krankheiten. Ein drittes, Hoffnung ist ein unstillbares Interesse für das andere, das auch noch möglich ist. Hoffnung ist eine Kraft, Hindernisse und Grenzen zu überschreiten und den Horizont auszuweiten, sodass ein neues Licht fallen kann auf das Gegebene, scheinbar allzu Bekannte. Hoffnung hilft uns also, bestimmte, oft ausweglos erkannte Situationen in einem neuen Licht zu deuten. Wir nennen das Einstellungsmodulation. Nie hat eine Sache nur eine Seite. In einer problematischen Situation neigt man zur Verengung des Blicks. Man geht im gefühlsmäßigen Sog unter, den sie erzeugt. Hoffnung ist die Fähigkeit, Abstand zu bekommen und Spielraum zu schaffen. Ich möchte also festhalten, was ich als heilsam und hoffnungsfördernd bezeichne, hat mit dem reinen positiven Denken, das seit dem frühen 20. Jahrhundert sehr oft mit hülsenhaften Heilsversprechungen daherkommt, nichts gemein. Positive Thinking ist grundsätzlich gut, aber es geht komischerweise nicht in die Tiefe. Es bleibt an der Oberfläche. Eine hoffnungsvolle Haltung aber ist etwas anderes. Sie bedeutet nicht einen von pessimistischen Vorurteilen geprägten Blick durch optimistische Vorurteile umzuprogrammieren und daraus einen Leistungssport zu machen, der die dunklen Seiten des Lebens entwertet. Es muss nämlich nichts ausgegrenzt und abgewertet werden in unserem Leben. Keine Gefühlslage ängstlich vermieden werden. Auch das Dunkle gehört zu unserem Leben. Auch vielleicht und sogar vor allem die Schattenseiten unserer Existenz bergen nämlich Keime einer hoffnungsvollen Zukunft, die geweckt werden wollen. Vielleicht jetzt schon gleich einen Hinweis auf das Grundsymbol unserer christlichen Hoffnung. Erst gestern hatte ich ein Beratungsgespräch mit einer Frau mit familiären Problemen und mit einer grunddepressiven Note ihres Lebens. Ich habe sie gebeten, sich umzudrehen. Hinter ihr war ein Kreuz in unserem Besprechungsraum Und dann habe ich gesagt, was sehen Sie? Ja, dumme Frage, ich sehe ein Kreuz. Dann sage ich, schauen Sie genau hin, was sehen Sie? Sehen Sie, und dann kam keine Antwort, keine richtige. Dann sage ich, Sie sehen doch eigentlich etwas total Verrücktes. Sie sehen einen gehängten, nackten, gequälten Mann dort hängen. Dann sagt sie ganz erstaunt, ja, Sie haben recht, aber ich sehe doch viel mehr. Dann sage ich, ja genau, was sehen Sie denn? Und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, der Christ ist irgendwie etwas Besonderes. Er sieht durch dieses Leidenssymbol hindurch die Auferstehung, die Hoffnung, die Liebe dieses Gottessohnes. Dazu später noch mehr, die Frau wird das nicht mehr vergessen. Ich habe mal die deutsche Sprache ein bisschen durchgeforstet und habe festgestellt, dass wir ganz viel Möglichkeiten der Hoffnung haben in unserer deutschen Sprache. Da möchte ich so eine Art Hoffnungstruhe für Sie mal aufmachen, damit Sie merken, was wir alles in unserer Sprache für Hoffnungsworte haben. Bevor ich das tue, möchte ich aber auf eine Figur hinweisen, auf eine Zeitfigur, die wir jetzt in diesem Jahr und in dieser Zeit erleben dürfen, nämlich den neuen amerikanischen Präsident der USA, nämlich Barack Obama. Wie Sie sicherlich wissen, hat er in diesen Tagen den Friedensnobelpreis bekommen. Er, der ja jetzt auch beschimpft wird als ein Kriegspräsident. Und wie er diesen Nobelpreis empfangen hat, das hat mir sehr gefallen und hat mich sehr beeindruckt, hat er gesagt, ja, das ist für mich jetzt eine Gabe, die Sie mir schenken vorab, die ich jetzt durch meine Taten einlösen muss. Das ist etwas Wunderbares, was er da sagt. Das ist genau die Gabe der Hoffnung. Wir bekommen etwas geschenkt vorab und dürfen es dann durch unsere Taten einlösen. Ich habe mir angewöhnt, für diesen Mann der Hoffnung zu beten. Er hat eine Weltmacht umgelenkt mit einem Satz, yes, we can. Yes, we can. Ja, wir schaffen es. Dieser Mann hat auch ein Buch geschrieben, mehrere Bücher. Eines heißt, wie könnte es anders sein, Hoffnung wagen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir in unseren vor allem entwickelten Ländern lernen müssen, dass wir unseren Jugendlichen und Kindern neben dem Ethik- und dem Religionsunterricht vor allem einen Hoffnungsunterricht mitgeben sollten. Denn ich stelle fest, dass in unserer Gesellschaft die Probleme zunehmen, vor allem mit Jugendlichen, die stundenlang vor dem Computer sitzen, aber irgendwie dann manchmal keine Hoffnung mehr haben. Und sie sehen ja dann, was dann oft geschieht, wenn sie in die Schulen gehen und dort dann Gewalt anwenden. Wir müssen lernen, in unserer Gesellschaft Hoffnungsunterricht zu geben. Dann würde man nämlich unfähig werden, dies, was uns so runterzieht, dass das uns so kaputt macht. Es geht um eine Trotzdem-Kraft. Diese Kraft wird auch innerhalb der Psychotherapie immer mehr entdeckt und besitzt unter anderem den griffigen Namen Widerstandskraft. Resilienz. Eine Psychotherapeutin, Luise Redemann, möchte ich hier erwähnen, die wunderbare Bücher geschrieben hat. Eines möchte ich jetzt hier bewusst zitieren, Überlebenskunst. Viktor Frankl, er, auf den ich immer wieder referiere, der große Psychotherapeut und Philosoph des 20. Jahrhunderts, er war es auch, der schon früh im 20. Jahrhundert entdeckte, dass zur Natur des Menschseins das Geistige gehört. Der Mensch ist ausgerichtet und ausgespannt auf das, was er nicht selbst ist. Er ist selbsttranszendent, nennt man das. Und das bewahrt ihn davor, im Sumpf seiner Selbst zu versinken. Die Trotzmacht des Geistes, zu der die Hoffnung gehört, ist irgendwie die Fähigkeit, sich wie der Baron von Münchhausen aus dem Sumpf am eigenen Schopf herausziehen zu können. Nur ist es hier ganz anders als bei dieser Geschichte kein Lügenmärchen, sondern es ist eine existenziell geistige Wahrheit. Eine Sache mit der Hoffnung hat es auf sich, Hoffnung braucht Geduld. Gut Ding braucht Weile. Geduld ist eines der Zauberwörter unserer Zeit. Das Interessante an der Hoffnung ist aber auch, dass Hoffnung Geduld bewirkt. Im 5. Kapitel des Römerbriefes heißt es unter Vers 3 bis 5, da schreibt Paulus, wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was für Worte! Bedrängnis bewirkt Geduld. Wir müssen Geduld lernen. Geduld bewirkt Bewährung. Ja, denn wer Geduld lernt, der wird resilient, der entwickelt seine Widerstandskraft. Und Bewährung bewirkt Hoffnung. Hoffnung, die uns nicht zugrunde gehen lässt. Und die ist uns eingegossen durch Gottes Heiligen Geist, wie Paulus sagt. Wie ich vorher schon ankündigte, will ich mal unsere Sprache etwas durchforsten. Es ist wichtig, dass wir lernen herauszufinden, dass in unserer Sprache, in der deutschen Sprache, viele Redewendungen gibt, die davon Zeugnis geben, dass Hoffnung eine große, oft unbewusste Kraft in unserem Leben ist. Ich habe in meinem Vortrag, den ich sonst viel länger halte, das alles genauer erarbeitet. Ich möchte jetzt hier in diesem kleinen Radiovortrag nur darauf hinweisen. Hoffnung wecken. Eine aufgeweckte Hoffnung haben, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wecken muss man, was schläft oder sich im Zustand schlafähnlicher Unbewusstheit befindet. Hoffnung wecken. Hoffnung hegen. Das ist so etwas wie ein schöner Garten, der braucht auch Hege und Schutz und Pflege, wie ein zartes Pflänzchen. Hoffnung braucht einen besonderen Raum, in dem sie wie ein zartes Pflänzchen beschützt werden kann. Pflegen wir bewusst die Kultur eines Eigenraums, in dem Hoffnung gehegt werden kann. Hoffnung schöpfen, dazu fällt mir ein Brunnen ein, aus dem ich schöpfen kann. Eine Quelle, ein Brunnen, aus dem nicht geschöpft wird, versiegt. Es ist ein wunderbares inneres Bild des Brunnens, aus dem geschöpft werden kann. Hoffnung nähren, das ist etwas, da fällt mir ein Bild ein von einem Säugling an der Brust der Mutter. Dieses Kind bekommt nicht nur die Milch, es bekommt Geborgenheit, Wärme, Liebe. Es hört den Herzschlag der Mutter. Hoffnung nähren. Das ist viel mehr als nur über Katastrophenmeldungen und Grübeln hinuntergezogen zu werden. Hoffnung wagen. Hoffnung hat etwas mit Wagnis zu tun. Das brauchen wir. Mut und Wagnis. Hoffnung wagen heißt etwas riskieren, dessen Ausgang ungewiss ist. Hoffnung ist immer ein Wagnis, weil sie auf etwas gerichtet ist, was noch nicht sichtbar ist. Wer wagt, der gewinnt. Sich Hoffnung machen, das ist eine Unterscheidung zwischen falschen Hoffnungen und ehrlichen Hoffnungen. Es ist wichtig, dass wir lernen, unsere inneren Hoffnungsschätze zu entdecken und die auch zu kultivieren. Hoffnung, sich Hoffnung machen. Die Hoffnung auf etwas richten. Wie ein Bogenschütze, der einen Pfeil auf ein Ziel schießen will, ist es wichtig, dass wir das Ziel im Auge behalten. Dann wird die Hoffnung das Ziel finden. Die Hoffnung richten auf. Nun, ein paar dieser Beispiele zeigen uns, wie unsere Sprache geprägt ist von Hoffnung. Es ist wichtig, dass wir merken, dass Künstler die Fähigkeit haben, uns auf Welten hinzuweisen, die über unserer Welt hinaus ist. Es ist also wichtig, dass wir unsere Gedankenenergie nicht um unser Unglück kreisen lassen, sondern dass wir uns ausrichten auf Ziele, auf Hoffnung hin. Es ist wichtig, dass unserem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt sind. Diese Beispiele zeigen, dass Václav Havel, den ich jetzt zitiert habe am Anfang, dieses Zitat möchte ich gleich nochmal sagen, recht hat. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Hoffnung ist nicht dasselbe wie die Freude darüber, dass sich die Dinge gut entwickeln. Sie ist auch nicht die Bereitschaft, in Unternehmen zu investieren, deren Erfolg in naher Zukunft absehbar ist. Hoffnung ist vielmehr die Fähigkeit, für das Gelingen einer Sache zu arbeiten. Hoffnung ist auch nicht dasselbe wie Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas klappen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas seinen guten Sinn hat, egal wie es am Ende ausgehen wird. Diese Hoffnung alleine ist es, sagt er, die uns die Kraft gibt zu leben und immer wieder Neues zu wagen, selbst unter Bedingungen, die uns vollkommen hoffnungslos erscheinen. Dieser Mann war jahrelang im Gefängnis. Das Leben ist viel zu kostbar, sagt er, als dass wir es entwerten dürften, indem wir es leer und hohl, ohne Sinn, ohne Liebe und letztlich ohne Hoffnung verstreichen lassen. Hoffnung, hat er gesagt, ist es alleine, die uns die Kraft gibt zu leben und immer wieder Neues zu wagen. Ich glaube, dass er da recht hat. Nach einer kleinen Musikeinspielung möchte ich nun ganz bewusst auf die christliche Hoffnung, meine Ausrichtung hinlenken, damit wir entdecken lernen, wie reich und wie wertvoll unser christlicher Glaube sein kann. Die Frage, was ist das Besondere an unserem Glauben, die drängt sich mir immer wieder auf. Ich schätze Menschen, die glauben, ob sie Moslems sind oder ob sie Hindus sind, ob sie Buddhisten sind. Ich kenne da jeweils verschiedene Menschen in dieser Richtungen. Ich schätze Menschen, die glauben. Ich schätze Menschen nicht, die zu faul sind, sich auseinanderzusetzen mit den wirklichen Schätzen unseres Lebens und die materialistisch bleiben. Die sind denkfaul. Und ich entdecke als Christ, natürlich auch als Geistlicher, immer mehr den Schatz meiner Religion, ohne zu sagen, dass das nun dann das Beste sei. Ich glaube das, aber ich werde niemanden dazu zwingen. Es ist wichtig, dass wir Christen wieder neu entdecken lernen, wer Jesus Christus für uns ist. Im christlichen Glauben verkörpert Jesus Christus in ganz besonderer Weise die spirituelle Hoffnung. Er ist darin für den Menschen der nächste und eigentliche Zugang zum Göttlichen überhaupt. Diesen Zugang hat er durch sein Leben und Sterben, durch seine Liebe eröffnet. Und damit ruht auf ihm auch in ganz besonderer Weise die spirituelle Hoffnung. Ich erinnere an die Frau gestern in dem Beratungsgespräch. Sie hat nicht den Sterbenden gesehen, sondern schon durch das Kreuz hindurch schon die Hoffnung. Ich habe sie wieder darauf hingewiesen, schauen Sie sich auch den Sterbenden an, der da hängt. Das hat der aus Liebe zu Ihnen und zu mir gemacht. Christliche Hoffnung, meine Damen und Herren, hat ihre Heimat vor allem in dem Trotzdem und gewinnt im Anwachsen des Widrigen einen geheimnisvollen Zuwachs an Kraft. Das ist ganz komisch. Je schlechter es uns oft geht, desto mehr wächst die Hoffnung. Der Gipfelpunkt dieser Zumutungen des Lebens ist der Tod. Christliche Hoffnung wurzelt im Auferstehungsglauben. Gott hat mit seinen Möglichkeiten die Möglichkeiten dieser Welt um einiges erhöht. Er hat sogar den Tod entmachtet. Im Osten gibt es in Halberstadt eine alte Kirche. Das hat mich sehr beeindruckt. Dort steigt Jesus aus dem Grab heraus und lacht Tod und Teufel aus. Jesus Christus ist stärker als Tod und Teufel. Christliche Hoffnung verlängert nicht nur irdische Hoffnungen, sondern christliche Hoffnung toppt diese, um dieses einmal modern auszudrücken. Die letzte Zerstörung, die letzte Hoffnungslosigkeit, nämlich der Tod, wird aufgehoben. So kann Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel im 24. Vers sagen, denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man aber auf etwas hoffen, das man sieht? Die Hoffnung darauf, dass sich Gott gegen die Hoffnungslosigkeit durchsetzt, dass der Geist seiner Hoffnung auch und gerade dann eine unbändige Kraft entwickelt, wenn mehr Hoffnungslosigkeit als Hoffnung erfahren werden muss, ist hier genau wirksam. Auf uns alle wartet am Ende des Lebens jenes Sterben, das uns in die tiefste Hoffnungslosigkeit menschlichen Lebens stürzen kann. Wer sich mit dem Blick, dem liebevollen Blick an Jesus wendet, der wird anders sterben lernen. Ich weiß das noch mit einer alten Frau im Altenheim vor knapp 25 Jahren, die ich nie vergessen werde. Sie hat sehr gelitten, hat aber immer ihren Blick auf das Kreuz geheftet und das hat mich sehr beeindruckt. Sie hat gesagt, wenn ich das tue, dann bin ich nicht verloren. Jesus Christus ist die eigentliche Hoffnung für den, der ihn kennenlernt. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Nur eine Hoffnung, die dem Tod standhält, trägt uns wirklich. Die Auferstehung Jesu Christi ist Grund unserer Hoffnung, die durch nichts mehr zerbrochen werden kann, weder durch Bedrängnisse noch durch den Tod der Menschen, die wir lieben, noch durch den eigenen Tod. Ich könnte jetzt noch vieles zu diesem Thema sagen, möchte aber den Hörerinnen und Hörern die Chance geben, anzurufen. Bevor wir das tun, möchte ich ganz bewusst eine sehr interessante Geschichte an das Ende meines kleinen Vortrags setzen. Eine Geschichte, die Sie wahrscheinlich nie mehr vergessen werden. Diese Geschichte stammt von Henry Nouwen, einem geistlichen Schriftsteller aus Amerika, der schon verstorben ist. Henry Nouwen aus dem Buch Die Gabe der Vollendung mit dem Sterben leben. Herder Verlag 1994. Zitat. Sie stellen sich bitte mal einen Dialog von Zwillingen im Mutterleib einer Mutter vor, die noch nicht geboren sind. Die Schwester sagt zu ihrem Bruder, ich glaube an ein Leben nach der Geburt. Ihr Bruder erhob lebhaft Einspruch. Nein, nein, das hier ist alles. Hier ist es schön dunkel und warm und wir brauchen uns lediglich an die Nabelschnur zu halten, die uns ernährt. Aber das Mädchen gab nicht nach. Es muss doch mehr als diesen dunklen Ort geben. Es muss anderswo etwas geben, wo Licht ist und wo man sich frei bewegen kann. Aber sie konnte ihren Zwillingsbruder immer noch nicht überzeugen. Dann nach längerem Schweigen sagte sie zögernd, ich muss noch etwas sagen, aber ich fürchte, du wirst auch das nicht glauben. Ich glaube nämlich, dass wir eine Mutter haben. Jetzt wurde ihr kleiner Bruder wütend. Eine Mutter, schrie er, was für ein Zeug redest du denn daher? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen und du auch nicht. Wer hat dir diese Idee in den Kopf gesetzt? Ich habe es dir doch schon gesagt, dieser Ort hier ist alles, was es gibt. Warum willst du immer noch mehr? Hier ist es doch alles in allem gar nicht so schlecht. Wir haben alles, was wir brauchen. Seien wir also damit zufrieden. Die kleine Schwester war von dieser Antwort ihres Bruders ziemlich erschlagen und wagte eine Zeit lang nichts mehr zu sagen. Aber sie konnte ihre Gedanken nicht einfach abschalten. Und weil sonst niemand da war, mit dem sie sich hätte unterhalten können, sagte sie schließlich doch wieder, spürst du nicht ab und zu diesen Druck? Das ist doch immer wieder ganz unangenehm. Manchmal tut es richtig weh. Ja, gab er zur Antwort. Aber was soll das schon heißen? Seine Schwester darauf, weißt du, Ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht ganz aufregend sein? Ihr kleiner Bruder gab ihr keine Antwort mehr. Er hatte endgültig genug vom dummen Geschwätz seiner Schwester und dachte, am besten sei es einfach nicht mehr, auf sie zu achten und zu hoffen, sie würde ihn in Ruhe lassen. Und eines Tages wurden beide geboren. Sie verließen den dunklen Ort, der Druck der Wehen brachte sie nach außen und sie spürten, hier ist Licht, hier ist die Mutter. Meine Damen und Herren, diese Geschichte ist für mich ein indirekter Gottesbeweis. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr einrichten in dieser Welt. Wir müssen diese innere Stimme, diese innere Sicherheit wieder neu spüren lernen, dass es in der anderen Welt eine Mutter, einen Vater geben wird, der uns nähren wird, der uns ins Licht holt. Und aus dieser Hoffnung lebe ich und aus dieser Hoffnung arbeite ich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz herzliches Dankeschön an Sie, Pater Christoph, für diese hoffnungsfrohen Worte über die heilende und tröstende Kraft der Hoffnung. Pater Christoph Kreitmeier vom Franziskanerkloster der 14 Heiligen in Bad Staffelstein, so ganz grob zwischen Bamberg und Coburg, hat über die heilende und tröstende Kraft der Hoffnung gesprochen. Sie haben die Hoffnung bezeichnet als so etwas wie der Atem, den Atem der Seele. Und Sie haben festgestellt, Hoffnung braucht Übung. Und die Hoffnung ist das unstillbare Interesse für das andere, vielleicht auch, ja, so wie Künstler die Fähigkeit haben, auf andere Welten hinzuweisen, also etwas, was über die Kuppel der, oder was die Kuppel der Alltagswelt durchstößt oder vielleicht auch die Kuppel unseres manchmal eigenen beschränkten Daseins. Sie haben Barack Obama als Hoffnungsträger bezeichnet. Da wäre sicherlich noch zu fragen, was ihn unterscheidet von der, ich sage mal, dem billigen positiven Thinking. Also einfach nur dem Optimismus, denn davon haben Sie auch die christliche Hoffnung abgegrenzt. Denn hoffen tut man auf etwas, was noch nicht da ist, wie Sie dann auch Paulus aus dem Römerbrief zitiert haben. Ja, Sie haben uns eine ganze Fülle von Stoff gegeben und auch, wo sich Fragen anschließen können. Und das haben auch die ersten Hörerinnen getan. Ich darf zuerst die Frau Böllinger bitten, mit ihrer Frage hier in der Sendung bei uns anzukommen. Grüß Gott, Frau Böllinger.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater Kreitmeier.
Grüß Gott.
Ja, es ist, wie lange soll man hoffen?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wann soll man loslassen?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, Sie sollen nicht hoffen, sondern Sie werden immer hoffen. Auch in tiefen Hoffnungslosigkeiten. Haben Sie konkret einen Hintergrund, warum Sie das fragen?
Wegen meiner Beziehung.
Ja. Und
seit einem Jahr kämpfe ich und ich bekomme dann immer wieder einen Hoffnungsschimmer und leide natürlich furchtbar.
Die Frage ist, da benötigten Sie wahrscheinlich ein längeres Gespräch mit einem, der einen objektiven Außenblick hat. Das kann eine gute Freundin sein, aber das kann auch ein Therapeut, eine Therapeutin sein, um herauszubekommen, ob ich falschen Hoffnungen aufsitze, falschen Sehnsüchten, oder ob ich wirklich die Hoffnung, die ich in diese Beziehung setze, ob die berechtigt ist. Dann ist es die Frage, wenn die berechtigt ist, was kann ich dafür tun, was kann der Partner dafür tun?
Mhm.
Es geht also um eine Ausdifferenzierung zwischen falscher oder berechtigter Hoffnung. Das muss mal ganz nüchtern angeschaut werden, denn es kann natürlich sein, viele Menschen setzen in ihre Beziehungen unbewusste Sehnsüchte, der Partner soll das erfüllen, was ich selbst nicht habe und damit überlaste ich ihn. Das muss bei Ihnen jetzt nicht der Fall sein, aber es ist oft der Fall.
Mhm. Es ist nur so, Herr Pater Klöppner, dass eben man meint, man gewinnt Abstand und dann, man hofft zwar immer im Stillen und ich bin auch immer wieder, wie soll ich sagen, dass ich die Gnade eben wieder erleben darf, dass dann auf einmal eben wieder ein Zeichen kommt nach Wochen und dann kommt natürlich wieder die große Hoffnung, aber im Prinzip läuft es immer wieder in die alte, genau, die alte Schiene rein, wissen Sie, und
also ich merke, dass das jetzt eine längere Auseinandersetzung bräuchte, um das genauer herauszuklamüstern, was Sie da jetzt genau meinen. Das müsste man ganz konkret werden lassen. Das sprengt leider den Rahmen hier.
Das heißt, Frau Döllinger, bräuchte jetzt eigentlich eine konkrete Hilfe, vielleicht genau, eine Anlaufstelle.
Und das bitte ich Sie, dass Sie das vor Ort auch mal suchen. Also nicht bei mir jetzt, sondern vor Ort. Denn ich merke jetzt schon, indem ich so ja, hoffnungsvoll, aber doch nüchtern mit Ihnen rede, dass Sie fähig wären, das mal genauer zu reflektieren. Es liegt nämlich auch nicht nur an Ihnen, es liegt zu 50% auch am Partner.
Ja, Frau Böllinger, ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja.
Und vielleicht ist das für Sie auch jetzt einfach ein kleiner Aufmunterung, das doch in Angriff zu nehmen, wenn Sie da eine Stelle vor Ort finden oder sich da auch nochmal an Radio Horeb wenden möchten. Am Ende der Sendung gebe ich dann auch nochmal die Kontaktdaten durch.
Ja.
Vielen Dank und Gottes Segen für Sie.
Vielen Dank, Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Apropos Kontaktdaten, ich bitte, dass Sie davon Abstand nehmen, meine Kontaktdaten durchzugeben, weil ich hier wirklich viel Arbeit habe.
Nein, es sind einfach Kontaktdaten, also wo man sich hinwenden kann an christliche Therapeuten.
Okay, ja.
Eine Hörerin aus Fürstenfeldbruck, mit der bin ich jetzt in der Abteilung verbunden. Grüß Gott.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich möchte mich jetzt gleich da anschließen bei der Dame und ihr vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer geben, bevor ich zu mir komme. Also ich bin noch nicht lange mit Jesus verbunden. Das sind jetzt 4 Jahre und meine Ehe war eine große Katastrophe mit viel Schmerz beiderseits. Und ich wollte dieses Jahr mal wieder zum millionsten Mal alles hinschmeißen. Und Jesus hat sich echt erbarmt. Und jetzt ist es fast wieder Himmel auf Erden. Und es wächst ein kleines Pflänzchen. Und ich hätte das nie gedacht. Und es ist möglich.
Ja.
Und daraus sehe ich, dass eben Jesus wirklich alles machen kann. Und ich bin darüber sehr froh. Trotzdem habe ich jetzt eine Frage. Also meine Vergangenheit war sehr schlimm und schwappt auch in unser Haus jetzt rein mit zu meinen Schwiegereltern. Ich mache sehr viel, habe viel Seelsorge. Und jetzt ich bin halt schmerzerfüllt. Also wenn ich darüber nachdenke, was noch ist und jetzt kommt Weihnachten und es fällt mir schwer, meinen Schwiegereltern die Hand zu reichen. Jetzt habe ich wieder gehört, ich kann auch mal Ruhe geben und es lassen. Aber mein Körper zeigt mir ganz fest Schmerzen auf, dass ich ganz kraftlos bin und kaum aus dem Bett rauskomme. Und ja, habe ich da irgendwie eine verkehrte Denkweise? Also ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt ausdrücken soll. Also es ist unendlich schwer, jetzt den Tag zu bewältigen. Ich meine schon, dass ich hoffe und ich auch aufgrund, was jetzt in meiner Ehe passiert ist, aber mein Körper zeigt mir strikt so und jetzt ist, und dann bin ich sehr traurig und ich bin gelähmt in mir immer noch und braucht da jetzt nur Geduld für mich, weil ja Hoffnung auch Geduld ist.
Also normalerweise würde ich Ihnen jetzt länger zuhören, und zwar aktiv zuhören, liebevoll aktiv zuhören, um dann herauszubekommen, sagen wir mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten, herauszubekommen, wo denn da der rote Faden liegt. Jetzt sind wir natürlich zeitlich eingeschränkt. Was ich merke ist, Sie geben sich eigentlich selbst schon die Antwort.
Ne? Ah ja?
Ja. Mit dem, was Sie vorher gesagt haben. Sie haben Jesus erfahren als jemanden, der alles kann.
Ja.
Und jetzt haben Sie also dieses Erfolgserlebnis geschildert mit dem zarten Pflänzchen, dass das da in Ihrer Ehe wächst und so weiter. Und dann kommt die nächste Baustelle. Nämlich die Baustelle der Schwiegereltern, gemeinsames Haus, das ist oft immer schwierige Baustelle. Dann die Baustelle der körperlichen Schmerzen, die Baustelle des Nicht-Rauskommens aus dem Bett und so weiter. und eine gewisse Grübeltendenz, die ich feststelle.
Oh ja.
Aha, schau hin. Mhm. Und ich bitte Sie, dass Sie sich an Ihren ersten Satz selbst wieder Münchhausen herausziehen. Nämlich, dass der liebe, ich sage es jetzt wirklich ganz kindlich, der liebe Herr Jesus das ja. wirklich kann. Ja. Ich glaube das mittlerweile auch. Ich habe es, ich war da selber lange sehr skeptisch, aber ich, wenn ich das so technisch sagen kann, er möge mir das verzeihen, ich baue ihn immer mehr in meine therapeutischen Settings mit ein und bin davon sehr überrascht, dass er wirklich, und zwar in den abstrusesten Dingen hilft. Also ganz konkret, bitte kommen Sie wieder in Kontakt mit Ihrem Jesus, der Sie aufrichten wird, der Ihre Schmerzen mittragen wird, der Ihnen den ersten Schritt ermöglichen wird, den Schritt der Handreichung, auch wenn Sie innerlich das vielleicht nicht meinen zu vermögen. Er wird Ihnen dabei helfen.
Darf ich noch eine kurze Frage stellen? Ich habe auch immer mit dem Körperlichen, also ich war immer sehr krank, war auch Krebspatient vor ein paar Jahren. Und da stellt sich immer für mich die Frage, ist jetzt meine Seele, habe ich jetzt wieder was oder hin oder her? Manchmal habe ich was, manchmal nicht. Ich hatte viele OPs vom letztes Jahr noch und...
Oh. Wir nennen das Hyperreflexion. Sie haben die Tendenz, zu viel zu reflektieren.
Ah, wie schicke ich das weg?
Genau, schauen Sie. Sie schicken das weg, passend, das ist eine schöne Formulierung, passend wie die Kinder jetzt Briefe schreiben ans Christkind.
Ja.
Sie schicken wirklich mental, also geistig, in einem Gebet, in einem Zwiegespräch mit Gott, am besten mit dem Mensch gewordenen Gott, mit Jesus, schicken Sie das ihm hin, als ein kleines Packerl. Und dann ist die Fähigkeit der Hyperreflexion, können wir durch Dereflexion, nennen wir das psychologisch, entmachten. Das heißt, nicht so viel um sich selbst kreisen, sondern um meine Beziehung mit Jesus, dann wird das sich auflösen.
Das mache ich.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Gottes Segen.
Das wünsche ich Ihnen auch und danke für das Gespräch.
Bitte. Vielen Dank für den Anruf. Gottes Segen Ihnen. Auf Wiederhören. Herr Deuter hat uns noch erreicht. Ich bitte ihn in aller Kürze auch sein Problem, seine Frage vorzutragen.
Ja, das mache ich gerne. Erstmal grüß Gott an alle. Ich habe folgendes Anliegen, und zwar, wenn ich das Wort hoffen höre, da erstarrt in mir alles. Hoffen ist der Gegensatz von mir, für mich als einfach loslassen. Glauben und einfach loslassen. Und es komme, was es wolle. Mit dem Hoffen, das ist so eine Art wie Luft einatmen und halten. Und mit dem Hoffen kann ich nicht loslassen, kann ich nicht ausatmen.
Ja, dann, interessant.
Das sind totale Widersprüche in sich.
Ja, das meinen Sie, das erleben Sie jetzt so,
ja,
für
so
sich. Ja, genau. Und deswegen ist das ganz interessant, dass Sie das hier auch vorbringen. Ich möchte das mal ein bisschen in der Kürze, gebotenen Kürze, abklopfen. Wie ist es denn, haben Sie die Tendenz, in Ihrem Leben öfters auch den Atem anzuhalten?
Ja, das hat etwas mit, das ist meine alte Geschichte.
Die wäre jetzt etwas länger wahrscheinlich. Also den Atem anzuhalten, das heißt, ich vermute, dass Sie die Tendenz haben, wenn bestimmte Bedrohungen kommen, dass sie sich zusammenziehen.
So ist es.
Dass sie starr werden.
So ist es.
Ja, schau hin. Dahinter verbirgt sich ein bisschen eine Angstpersönlichkeit. Sagt Ihnen das Wort Angst viel?
Ja, sag mir.
Ja, schau hin. Und genau das ist es. Die Angst macht uns starr und hart. Jetzt wird es interessant und unbeweglich. Jetzt wird es interessant, dass Sie das auf das Wort Hoffen anwenden. Das ist jetzt bei Ihnen sehr individuell so, aber Sie haben einen Ausweg gefunden. Sie haben den Ausweg mit dem Wort Glauben und Lieben gefunden.
Ja.
Dann werden Sie wieder weich und können loslassen. Das ist eine interessante Taktik, die Sie da entwickelt haben. Ich würde mir darüber gar nicht mehr so viel Gedanken machen, sondern sagen, ja, das ist bei mir subjektiv so, dass ich, wenn ich Wort Hoffen höre, dass ich dahinter vielleicht auch wieder Leistung höre.
Ja, so, genau, Sie bringen schon einen Punkt, ja, dass ich etwas zu leisten habe.
Genau, und es geht nicht darum, dass Sie etwas leisten müssen, sondern dass ihnen etwas geschenkt wird. Den Zugang haben sie dann über diese Ebene noch nicht gefunden, aber über die Ebene Liebe und Glaube. Und das ist ja schon mal ganz viel. Also wenn Sie jetzt sich wundern, was der Pater aus der Ferne alles so spürt, dann möchte ich Ihnen das einfach signalisieren. Ah ja, setzen Sie sich ein bisschen mit dem Leistungsdenken und mit dem Angstdenken auseinander. Dann wird die angstbesetzte Hoffnung aufbrechen und weicher werden.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Deuter, und Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Eine letzte Hörerin können wir hier noch berücksichtigen. Frau Meier aus Augsburg hat sich gemeldet. Mit ihr bin ich hier zum Telefon verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Vater. Ich leide schon ein paar Monate einer Depression. Ich kämpfe und kämpfe und nehme auch Medikamente ein, aber es wird nicht besser. Ich bin sehr gläubig und habe da immer so Wort, Jesus, ich vertraue auf dich, sorge du. Aber die Angst und die Niedergeschlagenheit und die Traurigkeit, die ich, lässt nicht nach.
Ja, auch da gilt jetzt, ich dürfte Ihnen länger zuhören, um herauszubekommen, wie das die Geschichte Ihrer Depression und so weiter und so fort. Jetzt aber in der Kürze der Zeit kann ich Ihnen Folgendes dazu sagen. Die bestimmten Medikamente, die Sie da bekommen, das wäre jetzt auch, aber das werden wir jetzt übers Telefon nicht machen, weil das zu privat ist. Die müsste man sich genauer mal anschauen, denn
die habe ich schon vor mir liegen.
Ja, sagen wir jetzt aber trotzdem nicht. Da gibt es welche, die eben verschieden langsam wirken, verschieden stark wirken. Manche brauchen auch gerade Psychopharmaka mit Depressionen, brauchen eine lange Einschleichzeit. Mhm. Aber gut, das mal nur so nebenbei. Vielleicht mal nochmal mit dem Arzt oder einem guten Heilpraktiker das nochmal abklopfen auf der medizinischen Ebene. Jetzt aber auf der geistigen Ebene, was jetzt mehr mein Geschäft ist, wenn ich das so sagen darf.
Ja, das ist mal das Wichtigste, muss ja, ich ehrlich genau sagen. Wenn mir jemand hilft, dann hilft mir Gott.
Ja, ich möchte Ihnen Folgendes mal anempfehlen. Eine Klientin der letzten Tage, die hier, also hier die letzten Tage da war, das ist auch eine depressive Grundpersönlichkeit. Und der habe ich gesagt, Sie als depressiver Mensch haben viel Last, aber Sie haben eine Fähigkeit, die andere nicht haben. Sie können in eine Tiefe kommen, wo die oberflächlichen Menschen nicht hingeraten. Das kennen Sie auch, denn Sie sind ein gläubiger Mensch. Sie können also in eine Tiefe geraten, wo die oberflächlichen Leute nicht hinkommen. Ich möchte Ihnen, vielleicht haben Sie davon schon mal was gehört, eine Methode empfehlen, und in Augsburg gibt es eine Ordensfrau, die ich aber jetzt nicht weiß, wie die heißt, bei den Sternschwestern, glaube ich, ist die, mit dieser Methode auch arbeitet.
Oder Maria Bad.
Ja, hören Sie sich mal um. Und zwar ist es die Methode der Imagination.
Imagination,
ja. Das sind innere Bilder. Und über diese Methode können Sie, wenn ich das so sagen darf, wieder technisch, therapeutisch, dem Jesus begegnen, der in unserer Seele wohnt und uns wirklich von innen heraus heilen will. Denn Jesus Christus ist nicht nur der Vermittler der Hoffnung, sondern er ist die Hoffnung selbst in unserem Innern. Wir brauchen in unserem Innern einen Zugang, und das ist dem Depressiven meistens eben sehr erschwert, durch lange dunkle Gänge und Wolken hindurch. Aber ich sage Ihnen wirklich ein Hoffnungswort: in unserer Tiefe, wo es so dunkel ist, ist es hell. Und dazu empfehle ich Ihnen und den anderen Hörern und Hörerinnen ein Buch von einem Psychotherapeuten, der mich ausgebildet hat, auch ein Theologe, Uwe Böschemeier. Böschemeier, Unsere Tiefe ist hell. Wenn Sie sich damit ein bisschen beschäftigen, dann werden Sie einen Zugang finden zu diesem inneren Jesus, der Sie von innen heraus die dunklen Wolken aufhält.
Ja.
Das kann ich wirklich aus guter Erfahrung sagen. Es ist erstaunlich, so wie die eine Frau vorher auch schon sagte, Jesus kann alles. Wir müssen ihm das nur zutrauen.
Ja.
Und sie trauen ihm das zu. Es bedarf jetzt nur noch ein paar besondere Werkzeuge, die sie kennenlernen und die sie anwenden. Dann werden sie ihre Depression zwar nie ganz überwinden, aber das müssen sie
ja,
auch
die nicht. Depression ist nicht zum ersten Mal.
Genau.
Also ich habe schon ein paar
genau,
Mal so...
vermute ich. Sie werden sie nie ganz verlieren, aber sie werden gut damit leben können und zu einer wirklichen Tiefe kommen. Uwe Böschelmeier, unsere Tiefe ist hell.
Unsere Tiefe ist hell.
Okay.
Ich danke Ihnen.
Liebe Grüße
Vielen
nach
danke.
Augsburg.
Danke.
Auf Wiederhören, Frau Meier.
Wiederhören.
Ja, damit kommen wir auch dann zum Ende dieses Themas, zumindest für heute, über die heilende und tröstende Kraft der Hoffnung mit Pater Christoph Kreitmeier vom Franziskanerkloster der 14 Heiligen. Ja, vielleicht möchten Sie uns irgendwie noch etwas mit auf den Weg geben. Das haben Sie zwar schon vielfach getan, aber wenn Sie das vielleicht noch konzentriert in einem Satz, in einem Wort tun können, ja, dass wir das einfach mit dem auch durch den Tag gehen können.
Ja, das mache ich gerne. Ich möchte, bevor ich das tue, einfach den Anruferinnen danken und dem Herrn, dass sie sich getraut haben. Damit ist uns allen wieder deutlich geworden, auch den vielen anderen Hörern, wie wichtig dieses Thema ist und dass es darauf wirklich auch griffige Antworten gibt.
Mhm.
Rainer Maria Rilke, dieser wunderbare Schriftsteller, der hochdepressiv war, Rainer Maria Rilke, er sagt, es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können.
Mhm. Ja, vielen Dank. Und wenn Sie uns in diesem Anliegen auch für alle Menschen, die das Hoffen lernen möchten, vielleicht noch einen Ihren priesterlichen Segen spenden.
Das mache ich sehr gerne. Auch da habe ich eine Rückmeldung bekommen von meinem letzten Vortrag, dass das jemand sehr deutlich gespürt hat. Ich möchte den lieben Gott bitten, dass er über all die Hörer und Hörerinnen, die zugehört haben, jetzt seine liebenden Hände ausbreitet. Es segne und behüte euch in diesen adventlichen Tagen der Wanderung durch die Wüste. Gott, der euch entgegenkommt, schon lange, wo ihr es auch gar nicht oft spürt oder meint, er ist schon lange auf dem Weg zu euch. Öffnet eure Herzen, macht eure Tore weit, wachet auf, ruft die Stimme und werdet wach, damit das Licht in der Nacht, die Weihnacht, bei euch wirklich lebendig werden kann. So segne und behüte euch der liebende, dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ganz vielen Dank, Pater Kreitmeier, dass Sie hier waren, in der Lebenshilfe sich die Zeit nehmen konnten und uns so Hoffnung gemacht haben. Vielen Dank.
Ich danke
Wiederhören.
Ihnen.
Sie haben das Podcast-Angebot unter www.horeb.org, wo Sie die Sendung in der Lebenshilfe dann zeitunabhängig noch einmal nachhören können. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Anrufen, fürs Dabeisein. Das sagt Ihnen Ihre Anjuta Engert und wünscht Ihnen einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.